Ich habe herzliche Grüße mitgebracht aus der Gemeinde Springe, zu der meine Frau und ich gehören. Und es ist schön, einfach so rumzukommen und zu erleben, wie Christen an anderen Orten Gemeinde gestalten. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du hast überall deine Leute, hier in Wenigsen und an anderen Orten. Habe Dank, dass du groß genug bist und kreativ, sie alle mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Darum bitte ich dich jetzt, dass du das segnest, das Reden und das Hören. Amen. Ab und zu gehe ich in eine Buchhandlung, nicht aus beruflichen Gründen allein, sondern weil mich das interessiert, seitdem ich ein Zweitbuch habe. Wer heute hineingeht, und ich entdecke das auch, wird merken, es gibt viele Regalmeter an Lebensberatungsfragen, die dort beantwortet werden, von allem Möglichen. Ich habe so den Eindruck, es gibt keinen Bereich, der dort ausgespart ist. Und vieles ist doppelt oder wird doppelt beraten mit unterschiedlichen Konzepten. Wir leben in einer vielgestaltigen Gesellschaft. Das kommt darin zum Ausdruck. Und das kann auch Spannungen auslösen, wenn Menschen sich mit unterschiedlichen Lebenskonzepten begegnen. Und mittendrin wir Christen. Es kann passieren, dass wir für unsere Überzeugung abgelehnt werden. Nicht gleich bestraft werden, aber belächelt werden. Das sind die Reaktionären oder wie auch immer man sie tituliert. Es kann Widerstand provozieren, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen, oder Verachtung. Unser großen und ganzen christliches Abendland gibt es schon lange nicht mehr. Viele Angebote gibt es auf dem Markt der Sinnfragen, der Lebensorientierungsfragen, der Hoffnung. Wie bekomme ich ein glückliches Leben? So eine der großen Fragen. Und das ist überhaupt nicht neu und modern, auch wenn das manche meinen. Das Gleiche war zur Zeit der ersten Christen im Römischen Reich auch. Also unsere Erfahrungen sind uralt. Die Christen damals waren ausgestiegen aus den Lebenskonzepten der damaligen Gesellschaft. Und das fiel besonders stark in der Verwandtschaft auf erst einmal. Man ging auf einmal nicht mehr mit zu den Opfergottesdiensten im Tempel, zu den Festen im Tempel, zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Man kannte einen anderen Herrn, einen anderen Schöpfer, einen anderen, der das Leben trug und versorgte. Und so wurden Christen aufgrund ihrer neuen Lebensauffassung und der sich daraus ergebenden Lebensgestaltung abgelehnt, ernteten Missachtung, Verleumdung, Anklagen. Sie wurden Außenseiter, eine kleine Gruppe. Götterverachtung und Menschenhass warf man ihnen vor. So lebten sie in der Auseinandersetzung der damaligen Zeit mit ihren unterschiedlichen Heils- und Lebensangeboten, wie wir heute auch. Multikulti, auch nichts Neues, gab es damals auch schon. Das Römische Reich war durchdrungen von unterschiedlichen Völkern mit unterschiedlichen Lebens- und Glaubensauffassungen und wurde alles zusammengehalten von ihren Statthaltern und den Armeen. Und dass jeder, der den Kaiser in Rom als Herrscher und als mit seinem Heilsanspruch anerkannte, das war dann okay. Ansonsten konnte er gucken, wie er leben wollte. Und mittendrin setzten unsere Geschwister damals einen Kontrapunkt und sagten, es gibt einen anderen Herrn. Das ist Jesus Christus. Und an den glauben wir, dem haben wir unser Leben geweiht, wie sie damals gesagt haben. Und dadurch gerieten sie in Schwierigkeiten. Petrus und Silas verfassten darum einen Brief. Ein Brief, der diese Situation, diese Spannung, die die ersten Christen mit ihrer Umwelt hatten, aufnimmt. Und er schrieb ihnen. Und dieser Brief, denke ich, passt auch in einige unserer Situationen. Und ich möchte einige Abschnitte aus diesem ersten Petrusbrief vorlesen. Nein, nicht den ganzen, das würde den Rahmen sprengen, aber doch einige Verse. Einmal aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 7, aus dem zweiten Kapitel die Verse 9 und 10. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan Gottes, den Gott der Vater schon vor aller Zeit verfasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt sind. Euch allen wünsche ich Gnade und Friede im reichen Maß. Nach dieser Grußadresse setzt er fort: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten in ein neues Leben hineingestellt. Wir sind von Neuem geboren. Wir haben jetzt eine sichere, manche übersetzen hier lebendige Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie an seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren. Bis ans Ende der Zeit und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also einen Grund, alle, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewahren. Denn ihr seid, und jetzt Kapitel 2, Vers 9 und 10, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, dass sie ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt aber hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Soweit. Außenseiter, den schreibt Petrus. Außenseitern, denen gilt dieses Wort. Menschen, die sich hier nicht hineinpassen in den Mainstream der Gesellschaft, wenn er nicht Jesus Christus zum Ziel hat. Sie wurden wie Fremde behandelt. Manchmal erleben wir das auch. Wiedergeboren. Dieses Bild möchte ich einmal aufgreifen aus den vielen Bildern, die dort geschildert werden. Ich fühle mich wie neu geboren. So sagten es Bergleute, die verschüttet waren im Stollen unter der Erde. Durch eine spektakuläre Rettung wurden sie wieder ans Licht geholt. Vielleicht erinnern sich die, die zu meiner Generation gehören und älter sind, das Wunder von Längende 1963. Längst aufgegeben hatte man die Suche. Und dann erinnerte sich einer, da ist doch noch dieses alte verlassene Teil, dieser alte verlassene Teil, alten Mann nannten sie das. Da könnten doch noch welche sich hingerettet haben. Rettungsaktion zurück und man fand sie. Und einer von denen, oder vielleicht mehrere, ich erinnere mich nur an einen, der durch diese Bohrung, die man dann nach unten bohrte und sie durch eine besondere Kapsel nach oben holte, sagte, ich fühle mich wie neu geboren. Und solche Aktionen passieren bis heute, 2010 in Chile. Sie hatten noch die alten Kleider an, die gleichen Augen, die gleichen Nasen. Ihr Gesicht war vielleicht dreckverschmiert. Sie waren ausgemergelt von der Zeit unter Tage, nach dem langen Eingeschlossensein hungrig. Und doch waren sie aus dem sicheren Bereich des Todes ans Licht in den Bereich des Lebens versetzt. Das ist wiedergeboren. Das meint dieses Bild. Jesus, Gott hat durch die Versöhnungstat Jesu am Kreuz, durch seine Auferstehung auch uns Menschen aus dem todumschlungenen Bereich herausgeholt. Das heißt, erst einmal diese Rettungsbohrung gemacht, damit wir herauskommen und ins ewige Leben kommen können. Mit diesem neugeborenen Sein zu einer lebendigen Hoffnung begrüßt sozusagen am Anfang Petrus die Leute, die dort als Fremde wahrgenommen werden. Das ist seine erste Eröffnung. Das sollen sie als erstes sich in ihrem Bewusstsein tief verankern. Ihr habt einen anderen Status als alle anderen. Das ist euer Vorteil. Wir Christen sind, egal wie wir aussehen, wie es uns geht, hineingerufen, hineinversetzt in diesen neuen Lebensbereich, egal was wir leisten oder nicht leisten. Wir sind angerührt und sollen und wollen von Gott angerührt werden mit dieser lebendigen, mit dieser sicheren Hoffnung, die Gott selbst garantiert, die Gott selbst bewahrt. Es ist nicht unser hoffentlich, sondern es ist Gottes Hoffnung für dich. Oder Gottes Zusage an dich, die bei uns wie Hoffnung ankommt. Klar kenne ich auch Situationen, in denen diese Hoffnung verblasst, in denen sie untergeht, in den Geschäften des Alltags, in der Hektik. Und deswegen ist es gut, dass es den ersten Petrusbrief gibt. Er erinnert mich, er erinnert uns immer wieder an die Hoffnung, zu der Gott uns befähigt hat, jeden Einzelnen von uns. Ich kenne Einbrüche und Brüche im Leben. Ich kenne auch, dass Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht geklappt haben. Im Nachhinein denke ich, Mensch, es war ganz gut, dass es nicht geklappt hat. Wer weiß, wie das sonst geendet hätte. Aber da kein Mensch ohne Hoffnung oder ohne mindestens eine Portion an Zuversicht leben kann, setzen viele ihre Hoffnung auf Vergängliches, auf ihre Leistung. Aber was ist, wenn ich nicht mehr leisten kann? Was ist, wenn vieles, was ich mir angehäuft habe, durch Bankenkrisen und anderes den Bach runtergeht? Haben jetzt wieder Leute erlebt. Gottes Hoffnung, Gottes Zusage ist unabhängig von all diesen Finanzen, auf all den Märkten und wo auch immer. Christen dürfen sich erinnern lassen daran, dass es diese Hoffnung gibt. Und ich würde sagen, ich sage es, es ist eigentlich die erste Christenpflicht untereinander, sich an diese Hoffnung gegenseitig zu erinnern. Ja, danke. Hineinversetzt in diese Lebenssituation. Ich wünsche jedem heute Nachmittag, dass er vielleicht, wenn er einen Spaziergang macht oder in eine ruhige, genau bei der Hitze ist keine gute Idee, in eine ruhige Position kommt, einmal das tief in sich sacken lässt. Ich bin von Gottes Hoffnung angerührt, weil er es will. Es ist sein Plan. Die ihr einst nicht folgt, sagt Petrus ganz deutlich, jetzt seid ihr es. Einmal länger darüber nachdenken, wer wir vor Gott wirklich sind und nicht nur, was wir sein sollten. Und es beginnt mit der Barmherzigkeit Gottes, die sich in diesem Geschenk der Hoffnung ausdrückt, Gestalt gewinnt. Es ist seine Erfüllung des Bundesschlusses mit seinem Volk Israel, mit dem er ja nicht nur mit dem Volk, sondern eigentlich zeichenhaft mit aller Welt Frieden schließen will. Das erzeugt allein schon der Regenbogen bei Noah. Die Barmherzigkeit Gottes, die sich an einem Volk symbolisch für alle anderen darstellt, weitet Gott mit Jesus Christus und seiner Auferstehung für alle Nationen dieser Welt aus. Das sei eure neue Gesinnung. Das sei das, was euch bestimmt. Modern würde man es vielleicht nicht nur Barmherzigkeit sagen. Dieser Begriff ist ein bisschen abgedroschen. Es ist die Beziehungstreue, die nicht aufgibt, die Ja sagt, die dabei bleibt. Das sind die Wurzeln, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Oder der Hintergrund, auf dem du deine Rückendeckung erfahren kannst. Hineinversetzt in diese wirkliche Lebenshoffnung. Petrus und Silvanus schreiben diesen Brief eben aus der Perspektive, dass sie wissen, ihre Geschwister sind angegriffen. Und darum will er ihnen diese Wurzeln deutlich machen und ermutigen. Und das nicht nur als Individuum, nicht nur als Einzelnen. Leute, ihr seid nicht nur Einzelne irgendwo, sagten die damals. Sie hatten sowieso ein bisschen anderes Verständnis von Gemeinschaft und Individualität als wir heute. Wir sind oft sehr individualistisch geprägt. Das muss ja nicht schlecht sein. Aber er sagt, ihr seid noch mehr. Ihr seid nicht Einzelkämpfer Gottes irgendwo. In Antiochien oder in Wenigsen oder wo. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine auserwählte Gemeinschaft. Denkt daran, eure Wurzeln gelten euch gemeinsam. euch zusammen, ein auserwähltes Geschlecht, schreibt er. Geschlecht meint damals eine Volksgruppe im Blick auf ihre Herkunft, auf ihren Stammbaum, auf ihre Väter und Vorväter und immer weiter zurück. Und das ist nicht zurückzuführen irgendwie in die Geschichte, auf irgendeine Figur, die irgendeinen Staat oder wen auch immer gegründet hat, sondern der Stammbaum der Gemeinde beginnt mit dem Willen Gottes. Er wollte sie, er hat sie ins Leben gerufen. Nicht unsere Väter, die haben nur darauf geantwortet, haben eingewilligt. Die Zugehörigkeit ist die, dass Gott es will, dass der anderen, dass du dazugehörst. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, meint genau das. Es ist Gottes Wirken. Deswegen, der Geist Gottes erinnert uns doch, dass wir Gottes Kinder sind. Aber wir sind eben nicht Einzelkinder. Wir sind eben eine große Familie. Das bringt manchmal Schwierigkeiten mit sich. Deswegen gibt es keinen Grund, Kriterien einzuführen in der Gemeinde. Unterschiedliche Herkünfte, ob nun national oder ob nun sozial oder wie auch immer, sind kein Grund mehr, wenn Gott einen Menschen in diese Gemeinschaft hineinruft und hineinstellt, dann ist er uns herzlich willkommen. Paulus betont das auch in Galater 3, Vers 28. Nun gibt es in Christus niemanden mehr, ob Jude oder Grieche und so weiter, schreibt er da. Und dann, ihr seid eine heilige Nation. Eine heilige Nation, das ist ein Volk, die gleichen Gewohnheiten haben, die gleiche Ethik hat, also wie man Menschen beerdigt und wie man Handelsverträge abschließt und wie man heiratet und wie man die Kinder ins Leben führt und so weiter. Also die gleiche Kultur, würden wir heute sagen. Er sagte, eure Kultur ist heilig und hat heilig bei uns auch manchmal so einen komischen Beigeschmack. Heilig ist etwas anderes und ist mehr als eine reine Willensanstrengung. Ich kann mich nicht heilig machen. Ich kann noch so viel religiöse Übungen machen, wie ich möchte. Ich werde dadurch nicht heilig, heiliger. Heilig heißt erst einmal, ich gehöre zu Gott. Und dann möchte Gott sich im Leben abfärben, sage ich mal. Oder abprägen, das bessere Wort. Er möchte in uns Gestalt gewinnen. Paulus sagt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Es gibt ein schönes Bild, finde ich, wie Gott das uns deutlich macht. An der Maria, der er zusagt, du, ich möchte, dass du ein Kind in diese Welt hineinträgst, das mein Sohn ist. Und sie bringt ihre Einwände und zum Schluss sagt sie, okay, mir geschehe nach deinem Wort, wie du willst. Das ist heilig sein oder heilig werden wollen auf diesem Weg. Nachdenken, Neues entdecken. Was möchte sich ereignen? Was hat Gott an Möglichkeiten in mein Leben hineingelegt, in dein Leben? Vielleicht auch mal einander so wahrnehmen. Was hat Gott an schöne Möglichkeiten in das Leben meines Mitchristen gelegt? Ich weiß, das gibt auch manchmal Konflikte und die gab es in der Bibel auch schon. Zumindest im Neuen Testament. Da kriegen sich Paulus und Barnabas ordentlich an die Köppe. Das heißt immer nur, sie gerieten hart aneinander. Also das war schon ein ganz schön dicker Konflikt wahrscheinlich. Das deshalb, weil der eine sagte, du, ich möchte wieder die Gemeinden, die wir mit Gottes Hilfe gegründet haben oder die Gott durch uns gegründet haben, besuchen, gucken, wie es unseren Geschwistern geht. Da sagt der andere, ja, ich komme mit, aber ich möchte den Johannes Markus wieder mitnehmen, der uns letztes Mal verlassen hat. Da sagt Paulus, nicht mit mir. Paulus war eine Missionsstratege, dem er ging vorwärts. Der brauchte Leute, auf die er sich verlassen konnte, bewährte Mitarbeiter. Und der Barnabas war ein ganz anderer Typ, der hat Brücken gebaut. Der hat Paulus in die Gemeinde hineingeführt. Der hat zwischen der Gemeinde Antiochien und Jerusalem vermittelt, eine Gemeinde, die nicht jüdischen Ursprungs ist, mit einer jüdischen Gemeinde. Das war damals eine große Herausforderung. Er hat viele Brücken geschlagen über kulturelle Grenzen hinweg. Und jetzt sagt er, nee, dann gehe ich mit dir nicht mit. Das ist natürlich eine Enttäuschung für Paulus. Sie gehen beide ihre Wege und später, soweit wir wissen, erwähnt der Paulus den Johannes Markus als wertvollen Mitarbeiter. Der eine hat missionarische, strategische Ziele verfolgt und der andere hat Mitarbeiter ausgebildet. Für uns ganz normal. die haben sich damals gestritten. Und so kann es auch unter uns manchmal Konflikte geben, die sich aufbauschen. Und wenn man zurückdenkt, ey, wir gehören doch eigentlich beide zu Gott, hat man eine andere Lösungsebene. Ihr seid ein Volk zum Besitztum. Ihr gehört Gott. Kein anderer hat Anrecht, kann über euch bestimmen, kann verfügen. Das ist damit gemeint. Ich mache mal ein bisschen kürzer. Und ihr seid ein königliches, priesterliches Geschlecht. Welche Aufgabe hat ein Priester? Erstens, er soll die Menschen zu Gott hinweisen, also Gott vor den Menschen bekunden. Das ist eine seiner Aufgaben. Und die andere Aufgabe ist, er soll die Menschen zu Gott hintragen, also die Menschen vor Gott bringen. Und das ist meistens eine Gebetsaufgabe. Also hiermit ist nicht gemeint, dass man irgendwelche Positionen oder irgendwelche Handlungen in der Kirche unbedingt machen müsste, sondern es geht darum, Gott zu bezeugen und Menschen vor Gott zu tragen, als Hoffnungsträger auch für diese Menschen. Mitteilen von der Hoffnung, die in einem lebt. Das greift Petrus dann später auch als praktische Konsequenz auf, von der ich heute nicht so viel erzählt habe. Er sagt, seid alle Zeit bereit, von der Hoffnung, die in euch ist, Zeugnis oder Kunde zu geben, damit die Menschen wissen, welche Hoffnung ihr habt. Ihr seid Hoffnungsträger, Zeugen der Hoffnung Gottes gegen alle Überheblichkeit und Resignation in der Gesellschaft, in der ihr lebt. Und das Ziel ist eben, diese großen Taten Gottes auch zu verkündigen. Dazu gehört auch, gute Haushalter der vielfältigen Gnadengaben zu sein. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von unseren Geschwistern in Ghana. Ein Mann ging in den Wald, um einen Vogel zu finden, den er mit nach Hause nehmen konnte. Und er fand einen jungen Adler, brachte ihn heim und steckte ihn in den Hühnerhof. Er gab ihm wie die Hühner Hühnerfutter zu fressen, obwohl er ein Adler, ein König der Lüfte war. Nach 5 Jahren kam ein naturkundiger Mann zu diesem Mann nach Hause und besuchte ihn. Ey, sagt er zu dem, das ist doch ein Adler in deinem Hühnerstall. Das ist kein Huhn. Ja, sagt der Mann, aber ich habe ihn zum Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr. Er ist ein Huhn, auch wenn seine Flügel 3 Meter breit sind. Nein, sagt der andere, er ist immer noch ein Adler. Er hat das Herz eines Adlers. Und ich will ihn hinaufsteigen lassen in die Lüfte. Das schaffst du nie. Er ist jetzt ein richtiges Huhn, erwiderte der andere. Daraufhin beschlossen sie, die Probe zu machen. Der naturkundige Mann nahm den Adler auf seine Faust und hob ihn in die Höhe und sagte beschwerend, du bist ein Adler, der du in den Himmel gehörst und nicht auf diese Erde. Breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler saß auf der hochgestreckten Faust, blickte um sich, blickte hinter sich, sah die Hühner picken, sprang hinab und pickte mit ihnen. Da sagte der Mann, ich hab dir doch gesagt, das ist ein Huhn. Nein, sagte der andere, es ist ein Adler. Ich versuche es morgen noch einmal. Am Tag stieg er mit dem Adler auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte wieder, Adler, breite deine Schwingen aus und flieg. Abermals sagte der Adler, da der Adler die scharrenden Hühner im Hof, sprang abermals hinunter und pickte wieder mit ihnen. Triumphierend sagte der Besitzer, ich habe dir gesagt, es ist ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler. Lass es uns noch einmal versuchen. Am nächsten Morgen erhob er sich früh, nahm den Adler und brachte ihn weit hinaus aus der Stadt, weg von den Häusern an den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne stieg gerade auf, sie vergoldete den Gipfel. Jene Zinne erstrahlte in der Freude des wunderschönen Morgens. Er hob den Adler hoch und sagte zu ihm, Adler, du bist ein Adler, breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler blickte umher, zitterte, als erfülle ihn neues Leben, aber er flog nicht. Da drehte der naturkundige Mann ihn in die Sonne und ließ in die Sonne schauen. Und plötzlich breitete er seine gewaltigen Flügel aus, erhob sich mit dem Schrei eines Adlers, flog höher und höher, kehrte nie wieder zurück. Er hatte seine Identität gefunden. Und vielleicht hat er gedacht, ich bin ja wieder wie neu geboren. Ich wünsche euch, dass diese Geschichte euch begleitet, wenn ihr darüber nachdenkt. Gott hat euch so zu einem neuen Lebensstand hineinversetzt wie diesen Adler. Amen. Amen.